Wir haben da in der letzten Folge darüber gesprochen, über Dialogmarketing, vor allem in der Zukunft, vor allem aber auch, wo kommt's her. Haben uns sehr viel darüber ausgetauscht, wie das auf Unternehmensseite aussieht und aussehen wird. Was denn mit den realen Leuten? Wollen die überhaupt mit einem Chatbot kommunizieren?
Wie ist das bei dir? Willst du mit einem Chatbot kommunizieren?
Interessanterweise habe ich das Gefühl, dass vor so 3-4 Jahren kam mir diese Chatbot-Thematik ein bisschen größer auf, wo dann erste Plattform. Und dann haben einige Unternehmen versucht, besonders sympathische Chatbots zu bauen, die ein Eigenleben haben und so weiter. Mittlerweile ist man, glaube ich, an dem Punkt, dass man verstanden hat, Chatbots sind keine Menschen, die können nicht wie Menschen kommunizieren, aber sie können eins sehr gut, nämlich mit Daten umgehen. Und mittlerweile stört es mich nicht mehr so, zum Beispiel in irgendwelchen Webseiten den Chat zu öffnen und dort mit dem Bot zu kommunizieren, der meine Grunddaten abfragt oder der einfach nur versucht zu verstehen, zu welchem Mitarbeiter soll er mich weiterleiten. Und das ist gelerntes Verhalten. Und ich glaube, das ist was, was in den nächsten Jahren noch viel mehr passieren wird. Je mehr Unternehmen automatisierte Systeme nutzen, desto mehr wird der Nutzer sich auch dran gewöhnen, so zu kommunizieren. Ich meine, eine Zeit lang wollte keiner eine Alexa zu Hause stehen haben. Mittlerweile finden es ein paar ganz interessant und finden es auch nicht mehr komisch zu sagen, okay Google oder hey Alexa, mach das und das. Also diese Art mit Technologie zu kommunizieren und zu wissen, dort ist kein Mensch dahinter. Mhm. Und das ist, und auch zu akzeptieren, das System versteht nicht alles. Ich glaube, diese Akzeptanzschwelle fällt immer weiter, aber ich glaube auch, dass es eine bestimmte Generation oder so eine Generationsgrenze gibt. Ich glaube, alle so über 50 tun sich langsam schwerer mit solcher Art der Kommunikation, weil nicht mehr genug Zeit da war. Da kamen dann plötzlich Handys, da haben sie nicht gleich mitgemacht. Jetzt haben sie vielleicht WhatsApp gerade sich installiert, ne, und sind gerade so beim Smartphone angekommen mit WhatsApp. Also sind noch 3, 4, 5 Jahre zurück. Das heißt, diese Generation wird noch ein bisschen Zeit brauchen. Aber alle, die jünger sind, sind einfach diese Art von Kommunikation schon viel mehr gewohnt. Wie siehst du das?
Ich habe ehrlich gesagt, also ich beobachte in meinem Umfeld und auch bei den Kunden unserer Kunden zunehmend, dass die Kommunikation sich teilweise erheblich negativiert. Also ich habe das Gefühl, es wird über alles gemeckert, es wird über alles geschimpft, alles ist scheiße und es gibt immer irgendetwas Besseres. Und deswegen sind halt die Dinge, die gerade irgendwie im Fokus stehen oder die man schon kennt, sind halt erstmal tendenziell langweilig. Das ist eine Sache, die insbesondere, glaube ich, Chatbots zu schaffen macht, weil wir haben, also ich gebe dir absolut recht, es gab am Anfang diese Versuche, möglichst sympathische Bots zu bauen, ne, ganz nach dem Vorbild von Jarvis oder es gab diesen Film Her, zum Beispiel mit dem Betriebssystem, ja. Diese Love Story. Das ist die Art von Interaktion, die wir uns wünschen. Und das, glaube ich, darf man nicht aus dem Blickfeld lassen. Mit wem unterhalten wir uns am liebsten? Mit Menschen, die positiv drauf sind, die uns ein gutes Gefühl machen, die uns zuhören. Und das kann manchmal natürlich auch bedeuten, dass die sich mit uns aufregen, dass die mit uns abkotzen, dass die mit uns lästern. Aber vor allem sollen sie einfach für uns da sein. Sie sollen aufgeschlossen sein, sie sollen sich mit uns unterhalten. Und das ist für Computersysteme nicht anders. Ne? Wenn ich mir vorstelle, dass die Clippy damals, die kleine Büroklammer von Microsoft Word, mit mir so kommuniziert hätte, wie der ein oder andere Customer Support heute mit mir kommuniziert, da hätte ich doch keinen Bock mehr gehabt, Clippy zu benutzen. Ne? Also das hätte mich halt einfach angenervt. Da hätte ich halt gedacht, ja okay, darauf kann ich halt auch verzichten. Ne? Ist doch nicht meine Schuld, wenn du einen schlechten Tag hast. So. Das ist der Punkt, wo ich glaube, wo automatisierte und computergesteuerte Kundeninteraktion noch viel besser werden kann. Es ist absolut richtig. Es wirkt befremdlich, wenn ich versuche, menschlich zu wirken, obwohl ich nicht menschlich bin. Es wirkt befremdlich, wenn der Kunde das bemerkt. Und es wirkt befremdlich auch, wenn der Kunde sich das vor Augen führt. Aber auf der anderen Seite haben wir tolle Anwendungen, wir haben tolle Bots. Es gibt einen fantastischen, ich habe den Namen der App vergessen, aber wir suchen den raus und verlinken den in den Shownotes. Es gibt eine ganz tolle App, die ist von einem Psychologenteam, glaube ich, entwickelt worden. Die nennt sich mehr oder weniger, oder der Slogan ist, dein Freund um 4 Uhr morgens. Wenn du morgens um 4 niemanden hast, den du anrufen kannst, um über deine Probleme zu sprechen, ist dieser Bot für dich da. Und ich glaube, hier haben wir einen ganz wichtigen Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Treiber unserer Kommunikation. Wir wollen, dass jemand für uns da ist, dass sich jemand ernsthaft für uns interessiert und dass jemand uns Feedback gibt, mit dem wir uns unterhalten können, mit dem wir uns austauschen können und der uns halt einfach manchmal nur zuhört. Und das gilt für automatisierte Chatbots auch. Wenn ich feststelle, oh, mein Bot, die Leute machen sich über den Bot lustig oder die finden den nicht cool oder die beleidigen den im Dialog oder so, dann ist das ein Indikator dafür, dass der Bot noch besser werden kann. Aber das sollte mich auf keinen Fall dazu bringen, dass ich sage, okay, ich gebe mir jetzt einfach gar keine Mühe mehr, in irgendeiner Form sympathisch zu wirken. Ich bin jetzt einfach rein funktional die Maschine. Ne? Keine Frage, dass auch das funktionieren kann, aber der bessere und emotional bindendere Prozess wäre zu sagen, okay, ich gebe mir jetzt noch mehr Mühe, sympathisch zu sein. Und das kann bedeuten, dass der Chatbot halt auch mal Emojis schreibt, dass er halt einfach auch mal Yay schreibt oder cool, dass du da bist oder so. Also einfach Dinge, die man als Mensch halt auch machen würde. Einfach so ein bisschen human wirken, glaube ich, ist ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel bei Siri auch eingestellt, dass Siri mich beim Namen nennt. Also einfach, weil es sich halt cool anfühlt, wenn du sagst, hey Siri, stell mal einen Timer auf 3 Minuten, dass Siri sagt, okay, du geiler Typ, Timer auf 3 Minuten läuft. Das ist einfach diese kleine Automatisierung, die sich gut anfühlt. Und ich denke, das ist wichtig für alle Dialoginterfaces, die sich in Zukunft entwickeln, dass man nicht den Hut wirft und sagt, nee, wir geben uns jetzt gar keine Mühe mehr, menschlich zu wirken, sondern also ganz im Gegenteil, dass man sagt, okay, wir setzen da verstärkt Wert drauf, aber wir versuchen gleichzeitig eben eine gewisse Wärme dem Kunden entgegenzubringen.
Ne? Ich glaube, hier gibt es auch einfach 2 Ebenen, auf denen man das betrachten kann. Ja, der Bot sollte sprachlich interessant oder unterhaltsam sein. Aber ja, was die Kunden in allererster Linie wollen, ist eine Frage beantwortet haben. Und ich würde darauf erstmal mehr Wert legen und lieber mit AB-Menüs und AB-Fragen arbeiten oder schreibe 1, wenn das, also so wie früher die oder wie heute auch noch die ganzen Telefonanlagen funktionieren, um dich im System an den richtigen Mitarbeiter zu führen. Mhm. Wenn der Bot diese Aufgabe einigermaßen okay erfüllt, dann hat es für mich schon einen größeren Wert. Wenn er dann noch einigermaßen lustig schreibt, okay, aber wenn er nur lustig ist und mir nicht hilft, dann ist es Schwachsinn. So.
Das ist Bullshit.
Und da ist, glaube ich, da haben sich viele noch ein bisschen vertan und waren dann einfach zu schnell mit ihren Chatbots auf dem Markt und haben dann, ja, funktioniert nicht. Ja. So wie bei Facebook halt auch alle. Ja, wir haben den ganzen Tag alle Pressemitteilungen geteilt, aber bei Facebook passiert nichts. Wir können den Kanal zumachen. Ja, okay, weil Facebook so nicht funktioniert. Ja. Also hier muss man...
Wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man es nicht überkompliziert. Also das ist
glaube ich auch. Ja.
Es klingt immer so, wenn man darüber spricht, es klingt so komplex, es klingt so, als müsste man so viele Parameter beachten. Aber es ist eigentlich nur der natürliche Menschenverstand, dass man sagt, warum rufen wir bestimmte Personen lieber an als andere? Weil wir uns halt einfach besser mit denen unterhalten können. So, und was heißt besser unterhalten? Naja, es ist nicht ganz so ernst. Aber es ist halt auch nicht nur witzig. Also es ist halt unterhaltsam, aber es ist gleichzeitig hilfreich. Und wenn ich eine gute Mischung davon, wenn ich im Grunde in meinen Chatbot so baue, wie jemand, mit dem ich mich gerne unterhalten würde, in einem Dialog, in dem ich mich wohlfühlen würde, dann habe ich den gesunden Menschenverstand da schon drinne. Und idealerweise bin ich nicht der Einzige, der das designt, sondern ich bin halt vielleicht in einem Team von 2 oder 3 Leuten oder ich kann es zumindest 2 oder 3 Leuten zur Durchsicht einmal geben. Und ich habe natürlich Daten, auf die ich das Ganze stützen kann, dass ich sagen kann, okay, diese Art der Dialogstruktur hat in der Vergangenheit gut funktioniert. Also ich muss kein Data Scientist einstellen, der mir ein Chatbot baut, sondern ich kann sehr einfach mit einem guten Menschenverstand mir das Konzept ausdenken und dann brauche ich einen, der das implementieren kann und dann passt das. Und dann teste ich den für eine Zeit lang und dann passe ich ihn gegebenenfalls an. Wichtig ist eben einfach nur, dass ich nicht irgendwie wirklich eine Maschine schaffe, sondern dass ich einen hilfreichen Assistenten schaffe, so wie ich ihn mir wünschen würde. Und das wird das gute Dialogmarketing von schlechtem Dialogmarketing unterscheiden. Wie gut bin ich in der Lage, mich in die Position meiner User hineinzuversetzen? Ne? Und das kann auch bedeuten, dass ich bei W&V und bei Horizont mal mega durch den Tee gezogen werde, wenn meine Werbekampagne irgendwie super anstößig ist. Aber meine Kunden fanden es halt sau witzig. Ne? Das kann auch passieren. Also nur weil alle sagen, oh mein Gott, das, was Unternehmen XY da macht, das geht überhaupt nicht, das ist das Allerletzte. Das kann trotzdem bedeuten, dass es für mich ganz toll funktioniert und ich meine Zielgruppe damit unheimlich stark erreiche und die jetzt noch, also erst recht mit mir in Kontakt treten. Ne? Also auch das ist was, was glaube ich, da muss man kein Hellseher oder Marketing-Experte für sein. Das kann man mit einem einfachen Menschenverstand ziemlich schnell selbst erfassen und nutzen.
Genau, und ich glaube, was ja auch viele, wenn wir immer über Google, Alexa und Siri und so weiter sprechen, auf dem Schirm haben, ist, Sprachsteuerung wird sicherlich, welchen Teil sie auch immer einnimmt, wird sicherlich kommen. Und das Interessante daran ist, alles, was ich jetzt mache mit meinem Chatbot oder mit meiner Kommunikationsanalyse, kann ich sofort auf die Sprache übertragen. Exakt. Das heißt, dass auch da, wer da schon früh dabei ist, hat einfach einen viel größeren Pool, auf den dann intelligente Software zugreifen kann. Denn wenn ich irgendwann Alexa fragen kann, hey Alexa, sag mal, ist bei Kaufland gerade das und das im Angebot? Oder hey Alexa, gibt's im Baumarkt noch die und die Dübel? Dann kommt's halt darauf an, ob ich als Unternehmen diese Anfrage beantworten kann oder nicht.
Exakt. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das muss man sich auch, wenn man über Dialogmarketing spricht, glaube ich, nochmal vor Augen halten. Wir reden nicht nur über ein Medium. Wir reden über jede Plattform, wo ich mit dem Kunden interagiere. Ich kann nennen wir es mal, Dialogintelligenz in meinem Chatbot nutzen, in meinen E-Mails nutzen, in meinen Briefen nutzen. Wenn Google, wie heißt es, Duplex oder so rauskommt, dann kann ich es gegebenenfalls sogar in meinen Telefonanrufen nutzen. Gott bewahre, hoffentlich nicht. Aber all diese Möglichkeiten stehen mir natürlich offen. Ich kann wirklich in jeder Form von, also auf jeder kommunikativen Plattform meine Intelligenz nutzen und meine Daten nutzen, um aktiver mit meinen Kunden zusammenzuarbeiten, in Kontakt zu treten und die zu bestärken, dahingehend, und hier kommt das ultimative Ziel, dass die in den Kontakt mit mir treten wollen, nicht ich mit denen. Die Marken sind nicht in der Verantwortung, ohne Ende Material rauszuschicken, sodass die Konsumenten darauf reagieren, sondern ich als Konsument habe ein Bedürfnis und dieses Bedürfnis suche ich bei einer bestimmten Marke. Ja, es gibt zig Baumärkte und trotzdem haben, also jeden, den ich frage, jeder hat einen Lieblingsbaumarkt. Die können es nicht begründen, die sagen halt, naja, der gefällt mir einfach besser.
Ja, ich habe jetzt gerade einen neuen Lieblingsbaumarkt.
Ja, aber du hast einen Lieblingsbaumarkt. Ja, also es gibt keine, das Sortiment ist sehr ähnlich, die Leute sind sehr ähnlich, die Struktur ist sehr ähnlich. Ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ja, also da kann ich auf jeden Fall einen Finger drauf zeigen, warum ich den besser finde. Sondern es sind so Dinge wie, ich mag die orangen Jacken lieber oder Rot und Weiß ist einfach meine Kombination oder der ist halt einfach näher oder der ist halt einfach sauberer oder so.
Besser sortiert, größer, ja.
Ja. Es ist halt einfach eine Form von, was sind wir gewohnt, womit identifizieren wir uns am besten und welche Kommunikation genießen wir am meisten. Ne?
Das ist, glaube ich, auch für den, wie gehe ich überhaupt meine Werbung an, auch wichtig dann zu verstehen, wenn ich dieses Dialogmarketing on point habe, dann kann ich meine ganzen Marketingmaßnahmen darauf ausrichten Branding zu betreiben und Leute in diesen Dialog zu holen und kann ganz anders meine Gelder ausgeben, weil ich nicht so viel Geld damit verbringen muss, den harten Sale zu machen, weil ich weiß, der passiert in der zweiten Stufe und dort viel, viel besser.
Und so ist es eben bei Menschen auch. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann brande ich mich als Person bei meinem Zuhörer. Ich gebe Informationen preis, ich reagiere auf eine bestimmte Art und Weise auf seine Fragen und auf seine Kommentare und damit positioniere ich mich eben klar. Und wenn ich damit sympathisch rüberkomme und meinem Zuhörer suggeriere, Mensch, hier, guck mal, was wir haben, das ist ein cooles Miteinander, dann kommt dieser Gesprächspartner auch nochmal wieder. Ne? Oder ruft vielleicht später nochmal an. Oder hat halt einfach generell eine geringere Hürde, nochmal vorbeizukommen, weil er doch nochmal irgendwelche Fragen hat. Ne? Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum also gerade Leute in meinem Umfeld dann doch in den Laden gehen. Die sagen dann, ja, natürlich könnte ich das Produkt zu Hause kaufen, aber ich mag die Frau im Buchladen so gerne. Ich gehe da hin, die freut sich immer so, wenn man da reinkommt. Und die freut sich halt, einem zu helfen, ein Buch rauszusuchen. Oder, Mensch, dieser Typ da im Outdoor-Laden, der hat schon so viele Rucksacktouren hinter sich. Der kennt sich voll aus, was Outdoor betrifft. Den frage ich, wer soll mir irgendwas empfehlen? Und der erzählt mir bestimmt noch nebenbei was von irgendeiner spannenden Reise, die er gemacht hat. Peng, ich hab einen hochemotionalen Anreiz, plötzlich in den Laden zu gehen, mit dieser Marke zu interagieren. Und das habe ich halt bei Online-Marken verhältnismäßig wenig. Diese Influencer-Marken sind dann noch besser, weil die sich natürlich durch die Influencer, die dahinter stecken, noch ein bisschen klarer positionieren. Also die Leute gehen da auch nicht aus Gründen einkaufen, weil sie sagen, ich finde die Qualität des Produktes so super gut. Sorry, auch das mag natürlich sein, aber primär ist der Grund eben doch eher, ich mag die Person so sehr, die ist mir so sympathisch und das, was die so teilen und so weiter, das finde ich halt so geil und deswegen gehe ich da hin und deswegen kaufe ich die Produkte und das funktioniert fantastisch.
Sie machen es halt auch auf eine Art einfacher. Ich habe halt, wenn ich in den Baumarkt gehe und keine Ahnung habe von einem bestimmten Produkt, dann kann ich dort jemanden ansprechen, wenn der mich einmal gut berät, bin ich total happy. Ich war jetzt in einem Baumarkt und wollte gerne einen Rasenmäher kaufen. Und dann frage ich den, ja, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem 130-Euro Rasenmäher und dem 80-Euro Rasenmäher? Und dann fing er halt an und zählte mir Fakten auf. Ja, der hat halt 30 Liter und der hat 35 Liter und so. Aber also nichts, was ich nicht auch den Schildern hätte entnehmen können. Und so ist ein bisschen online heutzutage. Man kann halt die Fakten miteinander vergleichen. Wenn ich aber, wie du sagst, wenn ich reinkomme in den Outdoor-Laden oder in den Baumarkt und er sagt mir, naja, den für 130, den nimmst du, wenn dir halt dein Rasen richtig wichtig ist, ne, mit dem mähe ich meinen Rasen, mir ist aber auch wichtig, dass der genau auf der Höhe und ne, wenn es dir aber egal ist und du irgendwie sowieso nur alle 3 Wochen einmal drüber fährst, Hauptsache der Rasen ist einigermaßen gepflegt, dann kannst du auch den günstigen nehmen. So. Und so ein Berater ist einem, oder bei Rucksäcken, ne? Ja, wie viel trägst du denn wirklich? Ja, hier, mit dem war ich im Himalaya mit dem Rucksack, der hält. Mit dem gehe ich durch die Stadt, dafür reicht er. So, das ist halt diese Art von Beratung, die Leute suchen und die auch Influencer liefern. Die machen nichts anderes. Die testen die Produkte und sagen dann, naja, da und dafür könnt ihr es nehmen. Und ich vertraue den Personen auf irgendeine Art. Und Mitarbeiter in Geschäften haben halt da einen gewissen Vertrauensvorsprung, können den aber sehr schnell ruinieren. Und das ist das Interessante für mich ist und was jetzt auch, während wir diesen Podcast machen, immer mehr für mich auch so rauskommt, ist, all die Dinge, die wir besprechen, existieren alle schon. Es ist nichts Neues dabei. Nee. Man muss sich einfach nur in der realen Welt umschauen.
Exakt. Also im Grunde muss ich einfach nur überlegen, wenn ich will, dass eine Maschine das für mich macht, was es in der echten Welt schon gibt, muss ich mir überlegen, wie würde ich es einem ganz, ganz jungen Kind erklären. Und das Ganze muss ich anschließend formalisieren. Also das ganze Machine Learning, über das wir heute sprechen und wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen und was nicht noch alles, was eben einfach, wie gesagt, hochtechnisch klingt und einfach unheimlich kompliziert und voller Details und voller Dinge, die man berücksichtigen muss und so weiter. Alles, worüber wir sprechen, ist, wir nehmen eine Menge von Daten, von denen wir erklären können, was es ist. Und diese Menge erklärter Daten im weitesten Sinne, die geben wir einem Computersystem und sagen ihm so, jetzt zieh dir noch andere Sachen rein, die ich dir nicht erklärt habe und versuch dir auf Basis meiner Erklärung herzuleiten, was du machen sollst. Also wenn ich zum Beispiel, sagen wir, ich nehme eine große Menge von deutschen Sätzen, ne? Aus der Wikipedia, aus irgendwelchen Textbüchern oder so, einfach eine riesige Menge von Texten und ich in jedem einzelnen Satz, da markiere ich, das ist ein Artikel, das ist ein Verb, das ist ein Nomen und so weiter. Ich überall annotiere ich halt einfach, was ist was für ein Wort. So, und dann habe ich, was weiß ich, sagen wir 10 Millionen Sätze. Ja, die gebe ich dem System und sage, guck mal hier, da hast du die ganzen Erklärungen drin. So, und jetzt gebe ich dem Computer irgendeinen Satz, der nicht in dieser Liste der Sätze drin ist. Und der soll mir bitte einmal sagen, was ist ein Artikel, was ist ein Verb und was ist ein Nomen. Und basierend auf dem, was er halt schon weiß, die Erklärung, die er bekommen hat, ist es umso wahrscheinlicher, je mehr Daten ich ihm gegeben habe. Also bei 10 Millionen Sätzen ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er mir ziemlich genau sagen kann, das ist ein Artikel, das ist ein Verb und das ist ein Nomen. Weil er einfach genau sieht, wie sieht das in den anderen Sätzen aus, wie sieht das in diesem Satz aus und dann kann er sich das herleiten. Es ist nichts anderes, wenn wir darüber sprechen, wie wir kommunikativ aufeinander reagieren. Wenn man sich schon mal mit jemandem gestritten hat, dann weiß man, wie man beim nächsten Mal diesen Streit vermeidet. Meistens. Und genauso, wenn man sich mit jemandem besonders gut unterhalten hat, dann weiß man häufig, was einem so gut gefallen hat an diesem Dialog. Man muss es nur ab und zu mal hinterfragen und sich überlegen, was finde ich eigentlich toll an so Gesprächen, was finde ich eigentlich scheiße an solchen Gesprächen Und das Ganze formalisiert man anschließend. Es ist wirklich nicht viel mehr. Und ganz ehrlich, in einem Jahr oder in zwei Jahren werden wir irgendeine Web-App haben, die kostenlos ist, wo man einfach sagt, guck mal hier, schmeiß da deine Erklärung rein und rechts kommt dein fertiges Machine-Learning-System-Dings raus. Und das kannst du dann halt irgendwo verwenden.
Das Interessante ist dabei, wie wandle ich das dann in personalisierte Informationen um, ja, die aus meinem, oder in personalisierte Inhalte, in personalisierte, genau, Angebote, so. Und da ist, glaube ich, dann auch das Interessante. Der ein oder andere Verkäufer könnte jetzt das Gefühl haben, oh, jetzt ist hier mein Job in Gefahr, weil der Verkauf wird ja dann vom Bot über. Ganz im Gegenteil. Solche Verkäufer sind dann gefragt, mit diesen Informationen die passenden Angebote zu entwickeln.
Ja. Genau, diese Verkäufer können sich jetzt auf die Dinge konzentrieren, die ihnen wahrscheinlich wirklich Spaß machen, weil sie sich wirklich darin auch so ausleben können. Sie können sich Angebotsstrukturen überlegen, Angebotskommunikationsstrategien überlegen. Sie können überlegen, wo stelle ich diesen Aufsteller hin, damit die Kunden noch besser auf ihn reagieren. Weil den ganzen, ich sag mal, repetitiven Kram ihrer Arbeit, den kann eben weitestgehend ein Chatbot für Sie übernehmen. Das kann weitestgehend eine automatisierte Lösung für Sie machen. Und das ist eben umso spannender. Und ich glaube auch nochmal ein wichtiger Punkt, was du da sagst, dass sich niemand im Bereich Community Management oder Customer Support von solchen Technologien bedroht sieht, sondern vielmehr die Chance sieht, auf einem höheren Level sich noch mehr mit dieser Materie und viel kreativer mit dieser Materie auseinanderzusetzen und man diesen ganzen wiederholenden, langweiligen Kram im Grunde an den Bot auslagert, der keine Langeweile kennt. Der freut sich, wenn er dasselbe nochmal macht. Also das ist, glaube ich, die Quintessenz hier.
Geil. Der freut sich, wenn er das machen kann. Ja, ist so. Spannend.
Ja. Mal sehen, ob das wirklich wahr ist, dass wir da so eine mehr oder weniger selbstgenerierendes Chatbot-Interface haben in so ein, zwei Jahren. GitHub explodiert ja von solchen Repositories, da findet man bestimmt was.
Ich glaube auf jeden Fall Frameworks, in die Unternehmen Dinge einbetten können. Also das FAQ hochzuladen und das umzuwandeln, ja, in eine AB-Kommunikation ist sicherlich kein Problem mehr in zwei, bestimmt, Jahren.
Ja.
Die Frage ist, wie viele Unternehmen es tatsächlich nutzen werden.
Da bin ich auch gespannt.
Also, deutsche Sprache später. Übrigens, diese Datenanalyse der Sprache wurde mit Shakespeares Büchern gemacht. Und dabei wurden ganz interessante Korrelationen festgestellt, nämlich zum Beispiel, jetzt fällt mir leider kein gutes Beispiel mehr ein, aber wie er bestimmte Wörter verwendet, wenn bestimmte Personen miteinander reden. Und das war vorher so nicht bekannt, weil das einfach nur die Masse an Worten gezeigt hat. Also wie die Adelsschicht zum Beispiel miteinander kommuniziert oder auch wie er neue Wörter erfunden hat, um Dinge zu beschreiben und so weiter. Sehr, sehr interessant. Gibt's auch einen Podcast drüber.
Ich liebe das auch. Also so Bücheranalysen sind das Allergeilste. Es gibt auch eine Analyse, glaube ich, wie häufig Charaktere in Harry Potter Harry den Namen sagen, wenn sie ihn ansprechen. Also das ist unheimlich witzig. Und das war auch, wo habe ich das? Genau, ich meine, oh Gott, ich hoffe, der Kontext ist jetzt richtig. Es gibt bei Netflix diese Serie Explained. Und da gibt es eine Folge zum Thema Astrologie, glaube ich. Und in dieser Folge wird unter anderem auch darüber gesprochen, wie viele Autoren, die eben also nachgewiesenermaßen leicht abergläubisch waren, wie viele Autoren so astrologische Zeichen in ihre Texte eingebaut haben. Und ich meine, da war auch Shakespeare einer der Protagonisten, wo es dann hieß, immer wenn eine bestimmte Person auftritt, dann wird halt irgendein bestimmtes astrologisches Zeichen in den Vordergrund gerückt. Oder in bestimmten Szenen taucht ein astrologisches Zeichen immer wieder auf. Also irgendwie sowas wie nach drei Sommerwänden trafen sie sich wieder oder so in der Richtung. Das ist auch super interessant, weil das sind einfach so geflügelte poetische Sätze, die überfliegt man halt. Aber den Kontext zu schließen, dass das astrologische Sinnesbilder sind, der fällt halt nicht, intuitiv. Ne? Und ich glaube, sowas geht in der Kundenkommunikation auch. Mir fallen bestimmte Dinge nicht auf. Ich lese dieselbe Nachricht wieder und wieder, aber das heißt noch lange nicht, dass mir das Sprachmuster auffällt. Ne? Und hier können eben solche Systeme einfach mega glänzen. Ich bin super gespannt. Also vielleicht kriegen wir ja den ein oder anderen Zuhörer dazu, uns den besten Chatbot, der ihm bisher über den Weg gelaufen ist, zuzuschicken. Es gibt ein paar sehr geile da draußen. Würde mich mega interessieren, wie weit es da eben schon verschiedene Dialoge gibt, die wirklich mit Kunden interagieren können oder einfach mit Personen interagieren können. Da gibt es bestimmt im Entertainment-Bereich irgendwie super, super witzige Beispiele schon.